BTO Beyond the Obvious, der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter. Featured bei Handelsblatt.
Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. Schön, dass Sie auch in dieser Woche wieder mit dabei sind. Wir wissen es, die deutsche Wirtschaft befindet sich im zweiten Jahr der Rezession. Immerhin schon 5 Jahre stagniert die hiesige Wirtschaft. Trotzdem hält die Bundesregierung am eingeschlagenen Kurs fest und ignoriert dabei konsequent wissenschaftliche Studien, die aufzeigen, dass der Weg, so wie er gegangen wird, nicht funktionieren kann. Dass die Ziele bezüglich der sogenannten ökologischen Transformation auf diesem Wege nicht zu erreichen sind. Mit zwei dieser Studien wollen wir uns heute beschäftigen. Zum einen mit einer Studie des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung. Keineswegs bekannt als Energiewende-Gegner. Diese rechnen vor, dass es deutlich günstiger sein wird, Grundstoffe wie Stahl zu importieren und es sich nicht lohnt, hierzulande mit Wasserstoff zu versuchen, eine Produktion aufzuziehen. Würde man es trotzdem versuchen, so die Forscher, drohen am Ende nur Investitionsruinen, übersetzt verschwendete Steuergelder. An Studien zu dem Problem der Energiewende mangelt es wahrlich nicht. Dennoch möchte ich heute eine zweite Studie besprechen, die nochmal aufzeigt, dass die Energiewende, so wie sie derzeit verfolgt wird, unrealistisch ist und zudem nicht zu finanzieren sein wird. Die logische Antwort wäre, statt einen maximalen Anteil erneuerbarer Energien anzustreben, sollte man auf einen Energiemix setzen. Denn damit ließe sich die Versorgungssicherheit realisieren und vor allem wären wettbewerbsfähige Energiekosten wenigstens im Raum des Möglichen. Beide Themen lohnen sich vertieft anzuschauen, finde ich zumindest. Ich hoffe, Sie auch. Fangen wir also an.
BTO Beyond the Obvious, featured bei Handelsblatt.
In dieser Woche musste auch die Bundesregierung offiziell zugeben, was wir seit langem wissen. Die deutsche Wirtschaft schrumpft das zweite Jahr in Folge. Seit 5 Jahren herrscht hierzulande nun also schon Stagnation.
Es sieht nicht gut aus für die schwächelnde deutsche Wirtschaft. Und seit heute ist klar, das Land bleibt erst einmal in der Rezession.
Die Bundesregierung rechnet für das laufende Jahr erneut mit einem Rückgang der Wirtschaftsleistung.
So wird das Bruttoinlandsprodukt dieses Jahr um 0,2% schrumpfen.
Und auch die Stimmungsindikatoren zeigen eigentlich nichts Gutes an. Eigentlich so eine Agenda 2030 bräuchten wir, um sozusagen die Wirtschaft wieder auf Kurs zu bringen.
Tja, was folgt aus dieser Situation? Man könnte erwarten, ein Kurswechsel. Man könnte erwarten, ein anderer Fokus der Politik. Doch dem ist nicht so. Stattdessen erleben wir ein verbittertes Weiter-so. So zumindest der Eindruck, den man bekommen musste, wenn man dem zuständigen Wirtschaftsminister Robert Habeck bei der Pressekonferenz am letzten Mittwoch zugehört hat. Da sagte er unter anderem dieses.
Ziel zu halten bei dieser Politik bedeutet ökonomisch, die Zielvorgaben einzuhalten und pragmatisch in der Umsetzung zu sein. So agieren wir in den letzten Jahren und so wollen wir auch weiter agieren. Aber die Ziele zu halten heißt eben auch die Investitionen, die in vielen Bereichen Wasserstoff, Batteriezellenaufbau, Automobilwirtschaft getätigt wurden, nicht in Frage zu stellen bzw. zu zerreden. Wir befinden uns in einem Wettlauf mit den anderen großen Volkswirtschaften, in einem harten Wettlauf. Und dieser Wettlauf ist nicht neutral, er ist im Kern ein Wettlauf um die grünen Technologien. Das sind die Technologien der Industrie der Zukunft. Wenn wir ihn verlieren, dann werden wir die technologische Führerschaft, die wir in so vielen Bereichen noch haben, ebenfalls verlieren.
Ich denke, diese Aussage macht bereits klar, dass wir uns vorerst keine Hoffnung auf eine Besserung der wirtschaftlichen Lage machen dürfen. Erinnern wir uns. Die Klima- und Energiepolitik Deutschlands krankt seit Jahren an fehlender Transparenz, an fehlender Planung und vor allem an fehlendem ökonomischen Denken. Da werden Ziele postuliert. Es wird behauptet, diese Ziele seien erreichbar, ohne dass man überhaupt analysiert hat, dass das funktionieren kann. Und man beginnt mit dem Umbau einfach schon, ohne einen fertigen Plan zu haben. Jeder, der selber mal gebaut hat, weiß, es gibt keinen größeren und teureren Fehler, als mit dem Bau zu beginnen, bevor die Planungen abgeschlossen sind. Da hilft es dann auch nur vordergründig, wenn die Politik dann erklärt, eine Übersicht über die Kosten der Energiewende zu erstellen, sei weder möglich noch sinnvoll. Das hatten wir an dieser Stelle vor einigen Wochen. Die dahinterstehende Logik ist klar. Angesichts der Bedeutung des Ziels Klimaneutralität darf die Frage nach den Kosten nicht gestellt werden. Problem dabei? Mit Blick auf die leeren Kassen und den erheblichen weiteren Investitionsbedarf bei Infrastruktur, Bildung bis hin zur Verteidigung können wir uns diese Logik nicht mehr leisten. Wahrscheinlich konnten wir sie uns übrigens noch nie leisten. Das wissen sogar auch prominente Grüne. So Ralf Füchs, der immerhin von 1997 bis 2017 die den Grünen nahestehende Heinrich-Böll-Stiftung geleitet hat. Bei Spiegel Online schrieb er unter anderem dieses.
Gemessen an den enormen Kosten sind die Erfolge der deutschen Energiewende 20 Jahre nach Auflage des Erneuerbare-Energien-Gesetzes überschaubar. Unsere CO2-Emissionen pro Kopf liegen deutlich über denen Frankreichs, Großbritanniens und der skandinavischen Länder, die über einen anderen Energiemix verfügen. Steigende Energiekosten sind inzwischen eine soziale Frage. Gleichzeitig sind sie ein Negativfaktor im internationalen Standortwettbewerb. Wenn unsere Energiekosten auf Dauer 2- bis 3-mal höher sind als in anderen großen Industrieregionen, haben energieintensive Industrien in Deutschland keine Zukunft.
So ist es. Man kann es nicht klarer sagen. Und da schreibt hier kein reaktionärer Klimawandelleugner, sondern ein prominenter Grüner, der auch nicht davor zurückschreckt, die heilige Kuh der Grünen, den Atomausstieg, zu kritisieren.
Angesichts der hohen Energiekosten und der zunehmenden Volatilität des Stromsystems erfolgte die Stilllegung voll funktionsfähiger und konkurrenzlos kostengünstiger Kernkraftwerke zum falschen Zeitpunkt. Weil Grüne und SPD an dem unter ganz anderen Bedingungen beschlossenen Vorrang des Atomausstiegs vor dem Kohleausstieg festhielten, ist der Ideologieverdacht zurück.
Ich wiederhole nochmal. Voll funktionsfähig und konkurrenzlos kostengünstig. Das stimmt übrigens. Immer wieder wird behauptet, Atomkraft sei so teuer. Das hatten wir ausführlich im Podcast. Das stimmt auch, vor allem aber natürlich nur mit Blick auf Neubauten. Wobei auch dort könnte man durch bessere Baustrategien die Kosten senken. Auch das hatten wir im Podcast. Nur bestehende Atomkraftwerke, wenn man deren Laufzeit verlängert, das ist unschlagbar günstig, wie auch die Internationale Energieagentur immer wieder vorrechnet. Aus diesem Grunde sollten wir übrigens alles daran setzen, die laufende Zerstörung der noch funktionierenden Anlagen in Deutschland zu verhindern. Das wissen Sie jetzt alles hier schon, liebe Hörerinnen und Hörer, und eigentlich würde ich es nicht mehr thematisieren. Aber in diesen Tagen sind mir zwei, wie ich finde, interessante Studien auf den Tisch geflattert. Und über die müssen wir einfach reden. Beginnen wir zunächst mit der, ich zitiere Robert Habeck, nächsten großen Geschichte. Damit meint er die Umstellung auf eine Wasserstoffwirtschaft in Deutschland. Obwohl das Fraunhofer-Institut vorrechnet, dass sich Wasserstoffproduktion in Deutschland niemals rechnen wird und auch der Import von Wasserstoff deutlich teurer ist als jeder heute verfügbare Energieträger, fließen staatliche Fördergelder zum Aufbau eines Wasserstoffnetzes. Und dies, wie gesagt, obwohl es völlig unklar ist, ob sich das jemals rechnen wird. Und Unternehmen werden bei dem Umbau mit Subventionen unterstützt. Prominentes Beispiel ThyssenKrupp. Der Stahlkonzern wollte ein Vorreiter sein bei der staatlich subventionierten Umstellung auf Wasserstoff. Doch nun hat ThyssenKrupp Zweifel angemeldet. Es steht im Raum, dass das Projekt gestoppt wird, und es steht im Raum, ob ThyssenKrupp die bereits erhaltenen rund 500 Millionen Euro wird zurückzahlen können. Jetzt könnte man glauben, dass so etwas, so ein Ereignis, zum Umdenken führt. Doch das Gegenteil ist der Fall. Hören wir erneut, was der Wirtschaftsminister Robert Habeck am vergangenen Mittwoch zu der Sache zu sagen hatte.
Bei ThyssenKrupp ist das Unternehmen in einer Umsortierungsphase. Das muss schnell zu einem guten Ende kommen. Aufsichtsrat und Vorstand beteuern, dass sie daran festhalten wollen, dass grüner Stahl in Duisburg produziert wird. Da wird ja auch schon eifrig gebaut, da ist sehr viel Geld schon ausgegeben worden. Und da kann ich nur sagen, dass das für die Region und für die Zukunftsfähigkeit des Standorts entscheidend ist. Ich sprach schon darüber, dass die zukünftige Industrie eine Industrie der grünen Güter sein wird. Und es wird in dem Jahr 2040 grünen Stahl auf dem Weltmarkt geben. Wahrscheinlich vor allem grünen Stahl auf dem Weltmarkt geben und 2050 nur noch grünen Stahl geben. Sonst wären ja die Klimaschutzvergaben nicht einzuhalten. Die Frage ist, wo kommt der her? Wenn wir den nicht in Deutschland produzieren, dann gibt es halt dann keine Stahlproduktion. Das ist ja die logische Konsequenz. Das kann keiner wirklich wollen, schon gar nicht der Konzern selbst. Deswegen setze ich darauf, dass die Zusagen auch eingehalten werden und das Projekt durchgezogen wird.
Wenn man Robert Habeck zuhört, dann kommt man zum Schluss, es muss doch einen durchgerechneten Plan geben. Denn nur dann könne man so argumentieren. Das hört sich so an, als hätte man ausgerechnet, ob es sich denn jemals lohnt, Stahl in Deutschland mit Wasserstoff herzustellen. Doch leider sind Zweifel mehr als angebracht. Und es gibt Mahner. Und diese Mahner kommen aus einer Richtung, von der man eine solche Kritik nicht unbedingt erwartet hätte. Forscher des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung sind der Frage nach der Bedeutung der Energiekosten bei der Standortwahl nachgegangen. Titel der Studie: Impact of Global Heterogeneity of Renewable Energy Supply on Heavy Industrial Production and Green Value Chains. Dort kann man unter anderem Folgendes lesen.
Die Energiepreise sind ein wesentlicher Faktor für die Produktionskosten von Grundstoffen und werden dies wahrscheinlich auch für zukünftige grüne Wertschöpfungsketten bleiben. Während der Handel mit fossilen Brennstoffen die Auswirkungen der heterogenen Verfügbarkeit von Primärenergie bisher gedämpft hat, ist der Ferntransport von Strom und Wasserstoff wesentlich teurer. Daher werden Energiekosteneinsparungen, die sich aus erheblichen geografischen Unterschieden bei den Preisen für erneuerbare Energien ergeben, einen Anreiz schaffen. Der sogenannte Renewables Pull, der zu einer Verlagerung der kohlenstoffarmen Produktion führen kann, die sogenannte Green Relocation. Prominente Kandidaten für Importeure mit wenig erneuerbaren Energien sind die Europäische Union, Südkorea oder Japan, die 55, 84 bzw. 96% ihres derzeitigen Energiebedarfs importieren.
Übersetzt. Erstens, Energiekosten spielen eine wichtige Rolle. Das darf nicht überraschen. Zweitens, früher war das kein Problem, weil es einen Weltmarktpreis gab für alle Energien. Rohöl, Kohle, Gas. Künftig ist das anders. Denn künftig werden die Energiekosten standortabhängig sein. Und das ist schlecht für jene, die viel Energien importieren müssen. Umgekehrt ist es natürlich gut für jene, die über ausreichend eigene Energie verfügen.
Die Produktion von ausreichend erneuerbaren Energien, um diese überwiegend fossilen Importe zu ersetzen, wird eine Herausforderung sein, da Land und Potenzial für erneuerbare Energien begrenzt sind. Offensichtliche Kandidaten für Exporteure mit vielen erneuerbaren Energien sind Industrieländer wie Australien, die Vereinigten Staaten und Kanada, aber auch Länder in Afrika, dem Nahen Osten und Lateinamerika. Auch intraregionale Effekte sind denkbar, etwa innerhalb der EU, zum Beispiel von Deutschland nach Spanien.
So ist es. Und Staaten wie die USA setzen auch ganz offen darauf, diese Vorteile zu nutzen. Man denke nur an die Aufrufe von Donald Trump, dass deutsche Unternehmen doch ihre Produktion in die USA verlagern sollten. Die Forscher des Potsdamer Instituts stellen dann die naheliegende Frage: Was ist günstiger? Wasserstoff zu importieren und damit in Deutschland Grundstoffe produzieren oder gleich die fertigen Produkte zu importieren? Sie analysieren dies an drei Beispielprodukten: an Stahl, Harnstoff und Ethylen. Sie betonen zugleich, dass die gleiche Logik natürlich auch für viele weitere Produkte gilt. Wenig überraschend ist der entscheidende Faktor der Strompreis.
Natürlich wird das Ausmaß des Renewable Pulls am stärksten von regionalen Unterschieden bei den Strompreisen beeinflusst, die von Natur aus unsicher, komplex und vom regionalen Kontext abhängig sind. Während die Schätzungen der Stromgestehungskosten nur Preisunterschiede von 20 Megawattstunden zwischen erneuerbare energiereichen und armen Regionen anzeigen, identifizieren wir 5 weitere Komplexitätsebenen, die Unterschiede von bis zu 40 bis 70 Megawattstunden bewirken können. Grenzkosten für erneuerbare Energien, zeitliche Preisprofile, die Rolle der Stromnetze, Hindernisse für den Einsatz erneuerbarer Energien in großem Umfang und allgemeine Infrastrukturverfügbarkeit.
Und nun kommt das leider wenig überraschende Ergebnis.
Ein Strompreisunterschied von 40 Megawattstunden, Medium-Pull-Fall, führt zu erheblichen Verlagerungseinsparungen von 18, 32 bzw. 38% für Stahl, Harnstoff und Ethylen, während die Einsparungen bei 70 Megawattstunden, Strong-Pull-Fall, bis zu 32, 55 bzw. 60% betragen.
Damit ist klar: Niemand, der rechnen kann, produziert Grundstoffe mit Wasserstofftechnologien in Deutschland. Außer er wird mit Milliarden subventioniert. Und dabei geht es wirklich um große Beträge, wie die Forscher aus Potsdam für Deutschland vorrechnen.
Wir schätzen die gesamten potenziellen jährlichen Einsparungen durch Verlagerung und damit den erforderlichen Schutz vor einer grünen Verlagerung in einer Spanne von 6 bis 18 Milliarden Euro pro Jahr. Diese Zahlen können als Hinweis gesehen werden auf die Subventionen, die Deutschland als Schutz vor einer grünen Verlagerung zahlen müsste.
Also 6 bis 18 Milliarden Euro pro Jahr für genau 3 Produkte. Und das sind, wie gesagt, Ausgaben pro Jahr. Darüber hinaus gibt es viele weitere ähnlich gelagerte Produkte. Keine Volkswirtschaft kann sich eine Dauersubvention in diesen Größenordnungen leisten. Und deshalb ist die Sorge der Autoren vor sogenannten Stranded Assets, übersetzt Investitionsruinen, mehr als berechtigt. Natürlich versuchen die Potsdamer Forscher, gleich etwas zurückzurudern und betonen, das wäre ja noch keine Deindustrialisierung. Das wäre ja nur ein Strukturwandel und es würde nur ein paar Industrien betreffen. Sie schreiben auch, dass die Auswirkungen auf die nachgelagerten Industrien ja unklar seien. Nach dem Motto, ach, wenn die Grundstoffe nicht mehr von hier kommen, dann können wir den Rest ja nach wie vor hierzulande produzieren. Ich bin da deutlich skeptischer. Es gibt eng verwobene Wertschöpfungsketten und deshalb sehe ich die Gefahr, dass mit der Abwanderung der Grundstoffindustrie weitere Industrien folgen. Vergessen wir nicht, dass auch dort Energiekosten einen erheblichen Standortnachteil darstellen. Nüchtern betrachtet ist das, was wir jetzt erleben, der gesamtwirtschaftliche Preis, den wir dafür bezahlen, auf den kostengünstigen Strom aus vorhandenen Atomkraftwerken verzichtet zu haben. Ich bezweifle, dass irgendjemanden, der für den Atomausstieg gewesen ist vor einigen Jahren, bewusst gewesen ist, dass er mit dieser strukturellen Verschlechterung der kostenmäßigen Wettbewerbsposition Deutschlands faktisch den gesamten Wohlstand Deutschlands zumindest riskiert. Doch zurück zur aktuellen Wasserstoffstrategie. Eigentlich sollte man davon ausgehen können, dass Studien wie diese, die ich gerade zitiert habe, im Wirtschaftsministerium bekannt sind. Dass dennoch Milliarden Euro in die Umsetzung dieser sogenannten Strategie fließen, die planmäßig scheitern muss, unterstreicht meines Erachtens die Realitätsferne der Akteure. Wie gesagt, ich weiß nicht, warum im Wirtschaftsministerium niemand diese Studien zur Kenntnis nimmt. Es wird, das dürfte klar sein, keine grüne Stahlproduktion in Deutschland geben.
Unsere Welt ist auf dem Weg in das Zeitalter der künstlichen Intelligenz. In atemberaubender Geschwindigkeit verändert sich beinahe alles. Besonders in der Geschäftswelt ist die ungeheure Dynamik des Wandels spürbar. Die Unternehmen und die Menschen darin sehen sich vor vielen Unsicherheiten und Herausforderungen. Der Aufstieg der künstlichen Intelligenz bedeutet neuen Wettbewerb, eine Flut von Daten, aber auch sich verändernde Fähigkeiten und die sich daraus ergebende Notwendigkeit von Veränderungen in den Skills von Mitarbeitenden und der Leistungsfähigkeit der Unternehmen. Workday, die Enterprise-Plattform für Finanzen und HR, hat deshalb Innovation zum Prinzip gemacht. Viele BTO-Hörer erleben den Wandel aus nächster Nähe. Ihre Unternehmen sehen sich einem Ansturm von Veränderungen ausgesetzt, suchen nach Mitteln, um sich aus der Beschleunigungslücke zu befreien und haben Schwierigkeiten, Schritt zu halten. Oft sind die Lösungen kurzfristig und bruchstückhaft. Getrennte Systeme für die Finanz- und Personalabteilung oder die Aufrüstung veralteter Technologien sind häufige Beispiele dafür. Um Unternehmen jeder Größe bei der Bewältigung dieser Herausforderungen zu unterstützen, verfolgt Workday den Ansatz permanenter Innovation. Denn nur so können Kunden Veränderungsprozesse anführen, statt darauf zu reagieren. Nur Workday verfügt über einheitliche Daten, die nahtlos über eine einzige Plattform fließen und ihnen die Möglichkeit geben, intelligente Entscheidungen zu beschleunigen, Chancen zu erkennen und Risiken zu mindern. Workday versetzt Sie in die Lage, Modelle und Prognosen zu erstellen und schnell und zuverlässig zu handeln, dank Echtzeitdaten und einer zuverlässigen, in die Plattform integrierten KI. Besuchen Sie workday.com und erfahren Sie, wie Sie Fahrt aufnehmen können bei Ihrer Reise ins Zeitalter der künstlichen Intelligenz. Workday, die Enterprise-Plattform für Finanzen und HR.
Doch kommen wir zur zweiten Studie, die wir heute besprechen müssen. Die beschäftigt sich erneut mit der Erfolgswahrscheinlichkeit der Energiewende. Erstellt wurde sie von Professor Markus Löffler vom Westfälischen Energieinstitut. Sie trägt den Titel Energiewende und Versorgungssicherheit – Dunkelflauten erfordern Handeln. Diese Studie, wie auch die zuvor genannte Studie aus Potsdam, finden Sie wie immer in den Shownotes. Was ist die Zielsetzung der Studie von Professor Löffler?
Die Versorgungssicherheit im Falle einer Unterversorgung, also die Vermeidung ewiger Blackouts, ist nur mit Hilfe zusätzlicher aktiv steuerbarer Energiequellen darstellbar. In Frage kommen hierfür nach heutiger Diskussionslage Gas- bzw. Wasserstoffkraftwerke, virtuelle und reale Batteriekraftwerke sowie Pumpspeicherkraftwerke und Stromimporte. Für den Import muss das Ausland für Deutschland regelbare Kraftwerke vorhalten, die stets dann mit erster Priorität bereitstehen müssen, wenn Deutschland in eine Unterversorgungslage gerät. Diese Möglichkeit erscheint eher spekulativ als gesichert.
Das gilt natürlich umso mehr, je mehr auch das Ausland auf erneuerbare Energien setzt. Weil dann dort dieselben Unterversorgungsprobleme auftreten können wie bei uns. Wie groß wäre denn das Problem der Unterversorgung?
Innerhalb eines 6-Jahres-Zeitraums können zahlreiche Dunkelflauten auftreten, deren Länge zwischen einer Stunde und 265 Stunden, also ca. 11 Tagen, variiert. Dabei treten häufig Leistungsdefizite von über 150 Gigawatt auf.
Das Thema der Dunkelflauten haben wir im Podcast 144 Energiewende durch Laufzeitverlängerung ausführlich besprochen. Stefan Quist war dazu zu Gast. Und ich habe über seine Studie gesprochen. In der Studie stellte er unter anderem dieses fest.
Basierend auf unseren Ergebnissen kommen wir zu dem Schluss, dass die Konzentration auf kurze Extremereignisse oder einzelne Jahre irreführend sein kann, wenn die Menge an Speicher berechnet wird, die in 100% erneuerbaren Stromsystemen benötigt wird. Stattdessen wird für das Beispiel Deutschland der Speicherbedarf durch einen 12-wöchigen oder längeren Zeitraum intermittierender Knappheit definiert und die Systemplanung auf der Grundlage durchschnittlicher Jahre unterschätzt den Speicherbedarf und die Systemkosten erheblich.
Damit könnte man vermuten, dass Professor Löffler mit seiner Schätzung vielleicht noch zu optimistisch ist. Die Dunkelflauten können also deutlich länger dauern. Und wie kann man mit ihnen umgehen?
Zwischen der ersten und der sechsten Stunde kann das Leistungsdefizit mit Hilfe von Batterie- und Pumpspeicherkraftwerken sehr gut bis zufriedenstellend gedeckt werden. Im leistungsbegrenzten Streckbetrieb ist dies unter günstigen Bedingungen auch bis zu 18 Stunden möglich.
Offensichtlich genügt das nicht für eine Dunkelflaute. Also müssen die berühmten Speicher her, die ja angeblich kein Problem sind, wenn man den Befürwortern der Energiewende zuhört.
Im Falle längerer Leistungsdefizitphasen bis zu 11 Tage kommen nur noch steuerbare Kraftwerke in Frage, die mit einer abrufbaren Leistung von mindestens 150 Gigawatt verfügbar sein müssen. Diese Kraftwerke sind entweder im Inland oder im Ausland vorzuhalten.
Aus diesem Grunde möchte ja das Wirtschaftsministerium wasserstofffähige Kraftwerke bauen. Auch dazu hatten wir einen Podcast. In der Folge 227 haben wir gezeigt, dass viel zu wenige Gaskraftwerke geplant sind. Auch Professor Löffler kommt in einer weiteren Publikation zu einem ähnlichen Schluss. Er schätzt, dass gegenüber dem Jahr 2023 immerhin ungefähr 81 Gigawatt an neuen Kapazitäten zugebaut werden müssten, was 162 Gaskraftwerken entspricht. Im negativen Fall müssten sogar 32 weitere Gaskraftwerke gebaut werden, um wirklich abgesichert zu sein. Wir wissen, es sind nicht mal 32, geschweige denn über 160 Gaskraftwerke in der Pipeline. Bis jetzt ist es alles nur auf dem Papier. Doch auch das stört Wirtschaftsminister Habeck nicht sonderlich. Am letzten Mittwoch sagte er dazu Folgendes.
Wir sind dabei, das Gesetz für die damals noch Kraftwerkstrategie, jetzt Kraftwerkssicherungsgesetz zu schreiben. Das heißt, die Förderung von großen Kraftwerkstrukturen, die dann in den 30er Jahren von Gas auf Wasserstoff umstellen würde, ist ebenfalls da. Wir haben einen Bedarf von um die 100 Terawattstunden Wasserstoffbedarf in 2030 ausgerechnet. Die Prognosen sind immer ungefähr, dass wir ein Drittel bis zur Hälfte in Deutschland produzieren würden. Wäre der Bedarf etwas geringer, das ist reine Spekulation, dann wäre der Bedarf für Importe geringer.
Wir haben also zu wenig Kapazität und darüber hinaus wollen wir noch diese Anlagen betreiben mit einem Drittel an Wasserstoff, der aus Deutschland kommen soll, also unglaublich teuer ist, wegen der geringen Auslastung der Elektrolyseure hier im Lande. So oder so wird Wasserstoff sehr teuer sein, auch wenn wir ihn importieren, wobei wir auch nicht vergessen dürfen, dass keineswegs gesichert ist, dass das Ausland überhaupt Wasserstoff an uns liefern wird. Man denke an die Absage Norwegens, Wasserstoff per Pipeline an uns zu liefern. Aber damit sind wir mit den Problemen noch nicht am Ende. Auch die Kraftwerke selbst rechnen sich natürlich nicht, weil sie zu gering ausgelastet werden.
Die Auslastung dieser steuerbaren Kraftwerke beträgt im Durchschnitt knapp 500 Volllaststunden pro Jahr. Sie müssten innerhalb eines 6-Jahres-Zeitraums 1300 Mal für maximal 10 Stunden, 750 Mal für maximal 20 Stunden, 70 Mal für maximal 30 Stunden und so weiter bis einmal für etwa 250 Stunden in Betrieb genommen werden.
Dies macht es dann unglaublich teuer. Und auch wenn die Befürworter der Energiewende es nicht so sehen, Geld spielt durchaus eine Rolle.
Private Investitionen in steuerbare Kraftwerke sind bei derart geringfügigen Auslastungen wirtschaftlich nicht darstellbar. Mit Stromgestehungskosten von knapp 730 Euro pro Megawattstunde elektrische Energie ist zu rechnen. Derartige Backup-Kraftwerke werden somit so lange nicht gebaut werden, bis sich ihre Betriebsbedingungen, also ihre Volllaststundenzahlen, ändern. Andernfalls dürfte der Strompreis ins Unermessliche steigen und wäre bestenfalls noch über Haushaltsmittel des Bundes oder der Länder und somit über Steuern finanzierbar. Schwer vorstellbar ist, dass ersatzweise das Ausland diese Kraftwerke für Deutschland aufbaut, da dann vergleichbare Probleme auftreten würden.
So ist es. Weshalb auch das Fazit nicht verwundert.
Können also unter den bisherigen staatlichen Vorgaben zur Energiewende steuerbare Kraftwerke der erforderlichen Leistung nicht gebaut werden, kann die Versorgung grundsätzlich nicht gesichert werden. Aufgrund dieses Befundes ist die Energiewende heutiger Ausprägung als gescheitert zu betrachten.
Das gilt natürlich auch mit Blick auf den CO2-Ausstoß, wie wir wissen. Professor Löffler empfiehlt deshalb auch einen Rückbau der Energiewende, um zu einem wirtschaftlicheren Ergebnis zu kommen.
Es macht somit Sinn, steuerbare Kraftwerke für einen Dauerbetrieb zuzüglich steuerbarer Kraftwerke zum Ausgleich von Last- und Versorgungsschwankungen zu installieren, bei gleichzeitig erheblicher Reduzierung des weiteren Ausbaus der erneuerbaren Kraftwerke. Eine Reduzierung der erneuerbaren Kraftwerke führt allerdings dazu, dass auch die hiermit einhergehenden hohen Überschussenergien erheblich reduziert würden. Eine Selbstversorgung Deutschlands aus mit Elektrolyseuren erzeugtem Wasserstoff ist dann nicht mehr möglich. Der fehlende Wasserstoff müsste aus unbekannten Quellen beschafft werden. Da sich Deutschland in Sachen Energiewende als Vorbild für die Welt sieht, dürfte der größte Teil des Auslands allerdings die gleichen Probleme haben, sollte dieses Deutschlands Energiewendebemühungen tatsächlich nachahmen wollen.
Der Verzicht auf in Deutschland hergestellten Wasserstoff macht ohnehin Sinn, wie wir bereits diskutiert haben. Insofern haben wir hier eine weitere Studie, die uns erneut zeigt, wie wir es besser machen könnten und die wiederum nicht gelesen, geschweige denn beherzigt wird. Doch die Probleme mit der Energiewende gehen noch weiter. Der Umbau der Stromnetze dürfte nicht nur mehrere hundert Milliarden Euro kosten. Nein, wir stehen auch vor bisher noch ungelösten technischen Herausforderungen. Das habe ich im Gespräch mit Professor Löffler erfahren und fand es besonders interessant. Bevor ich zu meinem Gespräch mit Professor Löffler komme, noch dieser Ihnen wohlbekannte Hinweis. Nach wie vor gibt es ein exklusives Angebot für alle BTO Beyond the Office featured bei Handelsblatt Hörer. Testen Sie Handelsblatt Premium für 4 Wochen lang für nur 1 Euro und bleiben Sie so zur aktuellen Wirtschafts- und Finanzlage informiert. Mehr erfahren Sie unter handelsblatt.com/mehrperspektiven und natürlich auch wie immer in den Shownotes zu dieser Ausgabe. Doch nun zu meinem Gespräch mit Professor Löffler.
Professor Markus Löffler arbeitete nach seiner Promotion an der Technischen Universität Braunschweig von 1987 bis 1996 bei der Rheinmetallforschung GmbH in Unterlüß. Von 1996 bis zu seiner Pensionierung im März 2023 lehrte er an der Westfälischen Hochschule in Gelsenkirchen Hochleistungspulstechnik, Hochspannungstechnik, rechnergestützte Ingenieurmathematik und Grundlagen der Wechselstromtechnik sowie in Teilen Anwendungen der elektrischen Energietechnik. Er leitete zahlreiche Forschungsprojekte zu Themen der Hochspannungs- und Hochleistungspulstechnik. Mit dem Thema Energiewende befasst er sich intensiv seit dem Jahr 2016.
Sehr geehrter Herr Professor Löffler, ich freue mich ausgesprochen, Sie in meinem Podcast begrüßen zu dürfen.
Ja, Herr Dr. Stelter, ich bedanke mich sehr für die Einladung, dass ich mich ein wenig zu den Dingen, die ich hier treibe, auch mal äußern kann.
Ja, das unbedingt. Das sind ja wichtige Themen, mit denen Sie sich beschäftigen. Die Energiewende. Ich meine, die Energiewende ist sicherlich das größte Projekt, was in Deutschland läuft, mit der größten volkswirtschaftlichen Bedeutung, weshalb ich das im Podcast auch immer wieder betrachte. Jetzt ist die Frage erst einmal, bevor wir richtig auf Ihre Studie eingehen, mal kurz den Hintergrund, warum Sie sich überhaupt mit dem Thema der Energiewende beschäftigen.
Ja gut, ich bin eigentlich Energietechniker, also elektrischer Energietechniker vom Studium her. Bin dann allerdings mehr in die Gerätetechnik hineingegangen. Habe dann sogar in der Waffentechnik mal gearbeitet, 10 Jahre lang. Bin dann zur Westfälischen Hochschule, damals nannte sich das noch Fachhochschule Gelsenkirchen, gegangen. und habe dort die Professur erhalten für Hochspannungstechnik und Hochleistungspulstechnik, aber unter der Überschrift Energiesystemtechnik das Ganze. Es gibt ja auch nicht Riesensysteme, es gibt ja auch kleinere Systeme in der Energietechnik, die man zusammenbauen muss. Und da habe ich dann fleißig meine Vorlesungen gemacht, so kleinere Forschungsprojekte und alles. Und dann kam irgendwann mal eine Zeit, das ist jetzt was Spezielles, da verrutschten meine Vorlesungen ins Wintersemester. Im Sommersemester hatte ich nichts zu tun, übertrieben gesagt. Und da dachte ich mir, was machst du denn jetzt? Hast du viel über Energiewende gelesen, bist Energieprofessor, da solltest du dich vielleicht mal langsam drum kümmern, wenn sich schon kein anderer an der Hochschule darum kümmert, was das wohl alles sein mag. Und da habe ich mir Dinge durchgelesen, bin von einer Ohnmacht in die andere gefallen, weil alles, was ich gelesen habe, wurde offenbar von Juristen, Politikern, Volkswirten und sonstigen Leuten geschrieben, auf keinen Fall aber von Ingenieuren. Vielleicht waren nur Physiker dazwischen gewesen. Da fehlten Zahlen, da wurden Prozentzahlen genannt, ohne dass gesagt wurde, auf welche Absolutzahlen die sich beziehen. Man konnte mit diesem Datenmüll, wenn überhaupt Daten kamen, überhaupt nichts anfangen. Und das habe ich alles nicht verstanden. Dann habe ich mich fleißig gesehen, das interessiert dich jetzt. Hier wird offenbar Unfug gemacht. Und dann habe ich fleißig Daten mir zusammengesammelt, in den Computer reingehauen. Da kam mir also ziemlich zu Pass, dass ich am Computer recht gut umgehen kann mit Datensammlungen und auch mit Differentialgleichungen, wenn es sein muss, und den ganzen Kram. Und habe dann nach und nach ein bestimmtes Gebilde aufgebaut in der Zeit. Dann kam noch Corona dazu, da hat man sowieso viel Freizeit, weil ich gar nicht mehr zur Hochschule fahren musste, mit vielen Vorlesungen aus und so weiter. Ich hatte also erheblich viel mehr Zeit wie zu Beginn an der Hochschule. Dann hatte ich noch hervorragende Studenten gehabt, die mir also geholfen haben. Wir haben sogar ein Dreiraumbüro gehabt, wo wir dann jahrelang noch zusammengearbeitet haben mit den Studenten. Hat riesen Spaß gemacht. Ja, und dann entwickelte sich so nach und nach das, was Sie hier so schon mal, diese Studie, die Sie hier gesehen haben. Wir haben vorher, musste ich ein paar Kollegen überzeugen, dass das auch stimmt, was ich erzähle. Inzwischen glauben Sie mir, dass das stimmt, was ich erzähle. Also vor allen Dingen zwei Volkswirte möchte ich da benennen, die mir sehr wichtig sind, dass Sie das verstehen. Und mit diesen Kollegen zusammen habe ich dann zwei sogenannte Positionspapiere geschrieben des Westfälischen Energieinstituts. Dabei habe ich dann gelernt, kaum schreibt man sowas, schon tut sich irgendwas Neues wieder auf. Und dann muss man wieder was ergänzen, wieder was Neues machen, wieder was Neues rechnen. Stimmen die Zahlen wieder nicht? Dann rechnet man nach, dann wird es noch schlimmer, als es schon vorher gewesen war und so weiter. Naja, und jetzt mündete das Ganze endlich mal, dass ich alleine etwas geschrieben habe, neben ein paar anderen Artikeln zusammen mit den Kollegen. Und das ist halt diese Studie Energiewende und Versorgungssicherheit. Das ist jetzt der Grund, warum Sie mit mir gerne reden wollen und ich das.
Ja, definitiv. Und es war so eine ganz spannende Genese, weil, wissen Sie, ich bin ja nun kein Ingenieur und, ja, Mathe, ich war nicht ganz so schlecht, aber so, dass ich das alles so durchdringen könnte, würde ich auch nicht behaupten. Aber selbst mir ging es beim Studium, viele dieser Studien ähnlich wie Ihnen. Also die Agora Energiewende macht immer wieder Studien, wie alles möglich ist, die Welt oder Deutschland mit erneuerbaren Energien zu versorgen und wie neue Wirtschaftswunder entstehen sollen, stehen dann auf den Schlagzeilen drauf. Aber wenn die Studien reinguckt, dann findet man dafür überhaupt keine Substanzierung. Und ich habe ja schon ein paar Podcasts gemacht zu dem Thema, wo eben schon Fragen aufgekommen sind im Sinne von, haben wir eigentlich Speichermöglichkeiten? Haben wir eigentlich Dunkelflauten richtig betrachtet? Da gab es Studien, die ja deutlich längere sehen, als die eben bei Agora und anderen angenommen wurde. Also höchst spannende Themen. Jetzt haben Sie gesagt, Sie fielen aus einer Sorge in die andere. Das glaube ich, mittlerweile fällt immer mehr der Bevölkerung auch zumindest stellt die Frage, ob wir auf dem richtigen Dampfer sind. Vielleicht können Sie mir mal ganz kurz sagen, mit jedem sind Sie geschockt gewesen, ob der Energiewende, als sich damit genau beschäftigt haben.
Naja, also wenn man sich mal die Historie der Energiewende anschaut, oder andersrum gesagt, wenn man erstmal schaut, wie sieht so ein energiegewendetes System in der allereinfachsten Darstellung aus, ja, dann stellt man fest, dass man dafür fünf Elemente braucht. Man hat erstmal den Verbraucher, der soll ja bedient werden, sonst würde man die Energiewende gar nicht machen ohne den Verbraucher. Dann haben wir ein Element, das Netz wird das genannt, äußerst komplexe Vorrichtungen und nicht nur einfach Hochspannungsleitungen. Dann haben wir etwas, was das nennt sich erneuerbare Energien. Das ist das dritte Ding, also Windräder und Photovoltaikanlagen vor allen Dingen. Und dann weiß man als Ingenieur, wenn die Eingangsgrößen, also die Eingangsleistung von Wind und Sonne nicht mit dem zusammenpasst, was der Verbraucher braucht, dann brauche ich immer einen Puffer dazwischen. Das nennt man dann halt allgemeiner gesprochen einen Speicher. Über den wurde nie geredet in der Vergangenheit. Das ist ja erst frisch. Hops, wir brauchen Speicher. Und dann kommen die Leute meistens mit Batterien. Ja, das ist ein netter kleiner Zwischenpuffer, mal über den Tag zu kommen oder über 6 Stunden vielleicht zu kommen. Das war es dann gewesen. Was man aber braucht, und das kann man nur rausfinden, wenn man halt tatsächlich mal die Berechnung ein bisschen ausführlicher durchführt, Das sind Riesenspeicher in der Größenordnung 100 Terawattstunden bis 200 Terawattstunden Wasserstoffspeicher. Was anderes kommt zurzeit da nicht in Frage. Das kann ich die Energie, die im Sommer mit Photovoltaik übertrieben erzeugt wird, nicht übers Jahr bringen, in den Winter hineinbringen. Das geht gar nicht. Und wenn man dann noch das noch weiter sieht, man wundert sich, wenn man dann, oder ich war sehr erfreut gewesen, als ich die Daten von der Bundesnetzagentur damals mal gelesen habe, 2022, wo dann sehr klar dargestellt wurde, wie viel Energie hier und da und dorthin gehen soll und von hierher und daher kommen soll und wie viel Leistung dafür installiert werden soll und so weiter. Und wenn man diese Daten also dann sich anschaut und dann sieht, hoppa, die wollen ja nur 1030 Terawattstunden pro Jahr Strom erzeugen. Aber ich habe jetzt gelesen, in einer Energieeffizienz von 2019, das müssen 2000 Terawattstunden sein. Wo sind denn jetzt die restlichen 1000 Terawattstunden? Das kann doch nicht sein, das stimmt doch was nicht. Und darüber spricht überhaupt gar keiner. Da habe ich dann schon vor 3 Jahren angefangen oder vor 4 Jahren habe gesagt, da fehlen 1000 Terawattstunden, wo sollen das herkommen? Ja, inzwischen ist bekannt, ja, das muss ja aus dem Ausland kommen. Da heißt es aber nicht, da müssen 1000 Terawattstunden oder 700 Terawattstunden, man kann das ein bisschen runterrechnen, aus dem Ausland kommen. Da heißt es nur, ja, da muss ganz viel Wasserstoff muss aus dem Ausland kommen. Da fällt noch das Wort Wasserstoffderivate dabei. Aha, was heißt denn jetzt ganz viel wieder? Also, dann fingen die genauso wieder an, ohne Zahlen im zahlenfreien Raum zu reden. Kein Mensch kann sich eine Vorstellung machen, was das bedeutet. Wenn ich jetzt sage 1000 Terawattstunden, das kann sich ja auch keiner richtig vorstellen.
Das ich wollte das sagen, ich mir eigentlich auch nicht. Vielleicht könnten Sie es auch mal ein bisschen einordnen. Was heißt denn eigentlich 1000 Terawattstunden für Land wie Deutschland?
Muss man gerade selber überlegen. Terra ist eine Billion, das sind 1000 Billionen Wattstunden, 1000 Milliarden Kilowattstunden. Wenn ich jetzt mal pro Haushalt sage, rund und roh 3000 Kilowattstunden, kann ich so gar nicht mal sagen, 30 Millionen Haushalte oder sowas. Also im Prinzip ist es das Doppelte von dem, was die Haushalte und die Industrie heute an Strom brauchen. Heute verbrauchen wir an Strom 500 Terawattstunden und 1000 Terawattstunden müssen wir künftig mehr oder minder importieren. Das ist also ungefähr das Doppelte von dem, was wir heute an Strom verbrauchen.
Und wir wissen gar nicht, woher es kommen soll.
Nein, man weiß nicht, also was bisher gemacht wurde, was diesen Wasserstoff angeht. Man hat Verträge gemacht, ne? Verträge mit Kanada, mit Namibia und ich weiß nicht mit wem allen noch, Ägypten glaube auch. Viele Länder auf jeden Fall. Und da stehen Wünsche drin und Träume drin. Da steht also drin, wie viel Wasserstoff man vielleicht gerne hätte. Das waren alles Letter of Intent gewesen. Oder noch nicht mal das, Absichtserklärung schlicht und ergreifend. Völlig unverbindlich. Und da sind bestenfalls 440 Terawattstunden an Wasserstoff und Wasserstoffderivaten überhaupt besichert, in Anführungszeichen. Das ist überhaupt nicht besichert. Es ist nichts bekannt. Es ist noch weniger bekannt, wenn Sie jetzt zum Beispiel, ich speck mal ein bisschen ab, also die höchste Zahl, die ich jetzt vom Ministerium gehört habe, waren 700 Terawattstunden Wasserstoff und Wasserstoffderivate. Dann sage ich immer, ja, was heißt denn das? Ich muss ja erst Wasserstoff herstellen mit Elektrolyseuren und dann kann ich das so lassen, wie es ist, oder nochmal in Ammoniak umwandeln, um das besser transportieren zu können. Meistens wird man es in Ammoniak umwandeln müssen, damit man es halt besser transportieren kann vom Ausland hierher über Pipelines. Das wird das Wenigste sein, was da transportiert wird. Und dann weiß man schon, dann muss ich diese Zahl von 700, da bleibe ich jetzt mal dabei, muss ich verdoppeln. Das heißt, im Ausland muss erneuerbare Energie hergestellt werden von 1400 Terawattstunden. Nicht 1000, von 1400 Terawattstunden, damit wir 700 Terawattstunden Wasserstoff bekommen. Und wir selber bei uns im Inland, nach den Zahlen der Bundesnetzagentur, stellen 1031 Terawattstunden pro Jahr im Jahr 2045 her und verlangen aber vom Ausland, dass es für uns 1400 Terawattstunden pro Jahr mit Wind und Sonne und Wasserkraft herstellen, und zwar unter der Überschrift der Selbstverleugnung. Das soll ja Wasserstoff für uns sein, ja, oder Ammoniak, und nicht für das Land selber. Mich wundert immer, wir sagen immer, das Ausland wird uns bedienen, nicht? Die Glocke sitzt draußen und die bedient uns, oder die säugen uns alle. Wir sind Vorbild für die Welt und sagen der Welt, jetzt beliefert uns mal schön mit euren schönen Sachen, weil wir können das ja überhaupt gar nicht in diesem Umfang der Gruppen, wie ihr das macht. Was soll ich davon halten, ja? Als ob das Ausland dann nicht selber, wenn das Ausland das Gleiche macht wie wir, weil wir sind ja Vorbild. Das ist ja das Einzige, woran man sich politisch noch hält. Wir wissen ja, dass wir das Klima nicht beeinflussen können, aber wir sind das Vorbild für die Welt. Und dann sagen wir, der Welt liefert uns mehr, als wir selber können. Und dann vergessen wir immer, dass die Welt vielleicht ihren Wasserstoff auch selber braucht und vielleicht ihre erneuerbare Energie auch erstmal selber braucht, bevor die uns bedienen, weil wir das gar nicht hinkriegen.
Das ist sicherlich wichtig. Und ich meine, es gibt ja eine Studie von Fraunhofer. Ich weiß nicht, ob Sie die kennen. Fraunhofer-Institut zum Thema Wasserstoff. Und da kommt im Prinzip raus, ich sage, fass mal so zusammen, die ideale wirtschaftlich hergestellte Menge an Wasserstoff im Inland in Deutschland ist null. Einfach deshalb, weil bei uns, genau, weil bei uns nämlich die Voraussetzungen für Energien, erneuerbare Energien besonders schlecht sind. Da geht es ja auch in Ihrer Studie auch drum. Ich würde ganz gerne, wir nähern uns Ihrer Studie an, ich würde gerne eine Frage noch aufwerfen, weil Sie haben das Stichwort Netze gar nicht erwähnt. Ich meine, Netze ist ja auch nochmal ein Thema. Wir müssen jetzt diese großen Netze bauen, um von Norden den Strom in den Süden zu bekommen. Das kostet ja auch hunderte von Milliarden. Sind Sie da auch drüber gestolpert oder war es für Sie erstmal noch kein Aspekt?
Also ich bin direkt darüber gestolpert. Also für mich, mal anders angefangen, Netze ist ja erstmal nicht nur, was heißt denn Netz? Das verstehen die meisten Leute, streiten sich drum, ob man irgendwelche Hochspannungsleitungen überirdisch oder unterirdisch verlegt. Und das ist für die Leute schon das Netz. Das ist natürlich grober Unfug. Das ist das Kleinste am Netz. Da sind Transformatoren dabei, Leistungsschalter, Trennschalter, Sicherung, Elektronik, die Hochspannungsmasten, da sind wir beiseite. Alles drumherum, was das Netz überhaupt mit Kraftwerken, generell mit Kraftwerken und mit dem Verbraucher verbindet, das ist viel mehr als dann nur ein paar Leitungen zu verlegen. Und was mir direkt aufgefallen war, das habe ich also auch vor 3 Jahren gemerkt, ja, die schreiben über Netze und jetzt muss er von Nord nach Süd was verlegen. Gut. Was eine Hochspannungsleitung ist, weiß ich auch. Und was eine Hochspannungsgleichstromübertragung ist, weiß ich auch. Und was viel Leistung in wenig Leistung ist, das kann ich auch noch halbwegs zuordnen. Und dann fiel mir nur auf, ja und jetzt, wie geht's denn weiter? Da kommt die Hochspannungsleitung an und läuft ins Leere. Wir wissen ja, zu Hause verbrauchen wir ja nun Niederspannung. Da gehen wir ja nicht mit 100.000 Volt ins Haus rein, sondern mit 230 Volt. Wo geht denn das jetzt hin? Ja, das muss über das Mittelspannungsnetz, darüber wurde praktisch gar nicht geschrieben, und dann noch ins Niederspannungsnetz hineingehen. Da hat nie jemand drüber gesprochen. Geschweige denn geschrieben. Niederspannung gab es nicht, nur die Hochspannungsleitung. Das kennen die Leute irgendwie, aber dass dann in der Erde auch Niederspannung liegt, weiß überhaupt keiner. Und da haben die Herrschaften tatsächlich vergessen, das habe ich also auch seit einiger Zeit in meinen Vorträgen so drin, dass auch das Niederspannungsnetz 100% neu gemacht werden muss. Die Stadtwerke wussten das gar nicht bis dahin. Die haben das gar nicht wahrgenommen, dass das so ist. Das heißt, was heißt denn, das muss neu gemacht
werden? Warum muss es neu gemacht werden? Ich hätte auch gedacht, na ja, das ist ja da. Wieso muss man das neu machen?
Ja, das ist so, wenn Sie zum Beispiel, also wenn ich mal diese Idealvorstellung zur Energiewende mal nehme, da hat dann künftig jeder Haushalt, der heute ein Auto hat, hat ein Elektroauto, das geladen werden muss. Jeder Haushalt, der eine Gasheizung hat oder sonst eine Heizung, hat dann eine Wärmepumpenheizung. Und plötzlich hat man eine Situation, das fängt auch beim Hausanschlusskasten fängt das schon an. Ich sehe das hier auch bei meiner PV-Anlage. Der muss dann verdoppelt werden, bis verdreifacht werden, damit überhaupt die zulässigen Ströme da ins Haus hineinfließen. Und die Kabel, die draußen liegen, die sind für eine bestimmte Leistung ausgelegt. Wenn ich jetzt sage, ich verdreifache die Leistung für 2 Stunden, ja, dann, ich übertreibe mal, dann glühen die durch. Das geht so nicht. Das ist so, als ob ich aus dem Wasserhahn Wasser rausnehmen will, bei voller Pulle, und jetzt sage ich so, mein lieber Wasserhahn, jetzt gib doch mal das Doppelte an Wasser raus. Das geht nicht. Das weiß jeder Mensch, der mit Wasserhahn mal gearbeitet hat. Und das liegt nicht nur im Wasserhahn selbst, sondern auf der Wasserzuleitung zum Wasserhahn. Und das Gleiche gilt dann auch für den Strom. Wenn ich den doppelten Strom haben will oder haben muss, dann muss ich die Leitung, den Querschnitt der Leitung verdoppeln. Das macht die Leitung nicht von alleine, die wird ja nicht erwachsen wie wir und älter. Doch, die wird älter, aber die stirbt dann nur, aber wächst dabei nicht. Das heißt, da müssen in sämtliche Straßen, also sämtliche Straßen heißt sämtliche Straßen, bis hin zum Hauskasten, Hausanschluss, müssen sämtliche Leitungen deutschlandweit rausgebuddelt werden, wenn dieser Idealfall eintreten sollte mit der Energiewende, und muss durch dickere Leitungen ersetzt werden. Sonst in Anführungszeichen platzen die, wie ein Wasserrohr platzen würde, wenn man das mit zu viel Druck, sage ich mal, verdient.
Ja gut, aber dann würde ich noch mal sagen, an dieser Stelle eigentlich nur festhalten, ist die Energiewende tot, weil das wird nicht funktionieren.
Ja, was heißt, das wird nicht funktionieren? Also es gibt, man muss hier drei Ebenen unterscheiden. Das eine ist das Technische. Vom Technischen her wird jeder Stadtwerker sagen, das ist doch gar kein Problem, dann lassen wir aufbuddeln und ersetzen. Das geht. Dann kommt das Nächste, das Wirtschaftliche. Sie würden dann wahrscheinlich fragen, wann hättest du es denn gerne? Soll ich das Schloss in einer Woche bauen oder habe ich 10 Jahre dafür Zeit? Wenn wir 10 Jahre dafür Zeit haben, kriegen wir das hin. In einer Woche kriegen wir es weder technisch noch finanziell hin. Da kriegt man ja gar nicht einen Kredit in der Größenordnung. Die Lösung, die haben mein Kollege Bontrop und ich mal auch auf so einer Vortragsveranstaltung beim VDBE in Berlin benannt. Sind wir gefragt worden, ja, was machen wir denn jetzt? Haben wir ja verstanden, dass das alles nicht geht. Zu teuer. Ja, also man redet ja inzwischen hier, also wir haben mal geraten oder meine beiden Kollegen haben mal 90 Milliarden Euro pro Jahr ausgerechnet, was es kostet. Inzwischen lese ich hier Werte von 120 bis 240 Milliarden Euro pro Jahr, die investiert werden müssen. Dann lese ich Werte von, was soll das gewesen, 250 Milliarden Euro, um überhaupt diese marode Infrastruktur, die die Politik uns hier herangezüchtet hat. Wir sind ja nur mit politischen Hobbys belegt worden, aber nicht mit politischen Notwendigkeiten in der Vergangenheit. Das soll angeblich auch 250 Milliarden Euro pro Jahr kosten. Das ist ja so nicht finanzierbar. Das können die Leute durch ihre Hände Arbeit, ich glaube sogar am 24-Stunden-Tag, kann man das gar nicht erwirtschaften, händisch, wie das, was dann wieder rausgegeben werden müsste. Und der Bäcker müsste dann auf einmal Hochspannungsmasten hinstellen und den ganzen Kram, das geht ja gar nicht. Und dann ist einfach der Gedanke, okay, wenn das nicht geht, dann geht aber eines, Zeitdilatation, also Strecken der Aufbauzeit. Und um welchen Faktor? Und da sage ich immer, naja, bei schlecht gemachten Projekten, und das ist ein super schlecht gemachtes Projekt, die Energiewende, da muss man mindestens einen Faktor Pi bis Faktor Pi Quadrat in der Zeit mit reinrechnen, also Faktor 3 bis 10 in der Zeit reinrechnen, und entsprechend werden dann auch die Kosten hochgehen. Man sieht das ja an diesen fehlgeschlagenen oder mühsam hingestellten Großprojekten. Ich rede jetzt mal Stuttgart 21, fällt mir gerade ein, und der Flughafen Berlin, irgendwo noch ein Kernkraftwerk in Finnland, wo dann immer die Regeln geändert worden sind. Ein Faktor Pi ist da immer locker drin bei miserabel geführten Projekten. Ja? Wenn man die überhaupt dann noch weiterführen kann und nicht abschreiben muss, weil sie so miserabel geführt worden sind, dass man alles wegschmeißen kann.
Jetzt haben Sie ja gesagt, auch in einem Kernaspekt der Energiewende stimmt irgendwie die Rechnung nicht, weil wir haben ja es damit zu tun, dass eben die erneuerbaren Energien zwar, wenn sie produziert werden, günstig sind, die aber nicht immer produziert werden. Das kennen wir alle, die Schwankungen. Und dann gibt es die sogenannten Dunkelflauten, also Zeiten, in denen der Wind nicht bläst und die Sonne nicht scheint, überwiegend im Winter. Diese Dunkelflauten können andauern. Die können länger dauern als ein Tag. Die können wochenlang andauern. Ich meine, ich hatte, wie gesagt, Stefan Quast zu Gast vor zwei Jahren schon. Ich glaube, da gab es die Größe von fast bis zu 10 Wochen. War da so im Extremfall. Und die Frage ist doch immer, wir müssen dafür vorsorgen. Und da würde die Politik doch jetzt sagen, wir sorgen für diese Dunkelflauten vor, indem wir einfach jetzt Backup-Kraftwerke machen, die dann auch entsprechend wasserstofffähig sind. Hier aktuelle Ausschreibung des Bundeswirtschafts- und Klimaministeriums. Und da sagen Sie ja, auch das kann so nicht funktionieren.
Nicht so naiv, wie es gemacht wird. Also es gibt immer wieder sagen, wenn ich am Reißbrett sitze, so als Ingenieur, und male mir das dann hin und male Werte dran und habe alle Daten dran, dann sehe ich erstmal, doch, das ist alles machbar. Die Techniken, um das machbar zu machen, sind ja alle vorhanden. Aber was ich dann auch weiß, es reicht natürlich nicht, wenn ich sage, jetzt bin ich mal ganz stolz und baue da ein paar Gaskraftwerke hin. Und wo kriegen die Gaskraftwerke ihr Gas her? Oder wo, dann soll es ja noch Wasserstoff sein, wo kriegen die denn jetzt ihren Wasserstoff her? Ach ja, klar, der kommt dann entweder aus dem Ausland wieder, natürlich. Aus welchem Ausland, mit welcher Geschwindigkeit, also mit welchem Massendurchfluss, oder ich nenne das Massendurchfluss, das muss ja über das Meer dann transportiert werden, die Masse, dass die bei uns ankommt, dann brauchen wir Pipelines. Ja, und dann kommt man ganz schnell wieder auf den Gedanken, ja, dann brauchen wir ja Wasserstoffspeicher. Ach so, Wasserstoffspeicher. Ja, wo haben wir die? Wir haben ganz viel Speicher. Ich glaube, ungefähr in Erdgasspeichern können wir ja 230 Terawattstunden Erdgas unterbringen. Zum Beispiel Löffler hat ja ausgerechnet, oder Fraunhofer Gesellschaft, wir brauchen ja nur 100 Terawattstunden Wasserstoffspeicher, da werden wir ja wohl da schnell den Wasserstoff unterbringen können. Dann kommt der Nationale Wasserstoffrat und sagt, nee, in diesen Speichern, vor allem den Kavernenspeichern, die wir da haben, das sind, glaube ich, die einzigen, die definitiv in Frage kommen, da kriegen wir ja gerade mal 33 Terawattstunden unter. Ja, dann fragt man sich ja, und nun fleißig buddeln, dann sohlt mal schön die neuen Wasserstoffspeicher aus, verdreifacht mal die Zahl der Kavernenspeicher in Norddeutschland. Und dann kommt der nächste Gedanke, dann sagen sie, ja, das ist ja toll in Norddeutschland, da haben wir dann auch Windkraftwerke direkt in der Nähe, können wir direkt anschließen. Das Dumme ist bloß, die gesamte Energie, die im Sommer reinschwallt in das Stromsystem, die kommt aus Photovoltaikanlagen. Und im Süden sind die Photovoltaikanlagen am besten ausgestattet, also werden auch von der Sonne am besten ausgestattet. Das heißt, man muss dann auch mal dran denken, dass da nicht nur von Nord nach Süd der Strom fließt. Jetzt muss der Strom auf einmal von, hat gar keiner dran gedacht, glaube ich, von Süd nach Nord fließen in diese Speicher hinein. Ja. Das ist also durchaus mit Wasserstoffspeichern lösbar. Aber wenn man keinen Gedanken daran verschwendet oder den Gedanken zu spät daran verschwendet, wie sich das gerade eben andeutet, dann muss man sich nicht wundern, dass die Energiewende auf gar keinen Fall 2045 beendet sein wird. Oder solche Späßchen, Gaskraftwerk, da haben Sie mit der Frage angefangen. Ja, Gaskraftwerk, wie viel brauchen wir denn? Da war also erst im Gespräch gewesen, ich glaube 24 Gigawatt Gaskraft. Also ach so, man muss erst mal sagen, wir haben zurzeit haben wir ungefähr 35 Gigawatt Gaskraftwerke vorrätig. So, und dann hat irgendjemand gesagt, jetzt brauchen wir aber 24 H2-Ready-Gaskraftwerke dazu. Ja, ich glaube, ein halbes Jahr hat es gedauert. Dann wurden aus den 24 Gigawatt 10 Gigawatt. Da schieben wir hier mal die Zettelchen und die Zahlen hin und her. Ist ja auch völlig egal, welche Zahl da steht. Hauptsache, wir können Aktionismus zeigen und wir orientieren uns am Geld. Das ist schon der Punkt, wir orientieren uns an Geld. Das heißt nämlich, das Geld ist nicht da. Man muss wissen, dass man bis zum Jahre 2045, eigentlich schon 2040, 100 Gigawatt Wasserstoffgaswerke braucht. Wahrscheinlich eher 140 Gigawatt. Aber ich sag mal, damit man die Größenordnungsvergleich hat, man glaubt jetzt, wenn man 10 Gigawatt bis zum Jahr 2034 hinstellen kann, dass man das Ganze dann aufpoppen kann auf 100 Gigawatt bis, sagen wir mal, 10 Jahre oder 5 Jahre später. Das ist doch irre sowas. Wer denkt denn so ein Unfug? Und dann wird ganz vergessen dabei, da haben wir ja noch 35 Gaskraftwerke. Ja, die sollen doch auch mit Wasserstoff laufen. Aber die sind doch gar nicht wasserstoff-ready. Ja, die müssen abgerissen werden. Also ich bin jetzt kein Kraftwerker, aber wenn ich so nebenher mit Leuten rede, höre ich immer wieder, naja, also ganz so einfach ist das ist nicht. Es reicht schon aus bei so einem Erdgaskraftwerk, wenn man ein schlechtes Erdgas oder ein gutes Erdgas, wie es bisher aus Russland kam, mit schlechteren Erdgasen sonst woher ersetzt. Ja, schon rattern die Gaskraftwerke, in Anführungszeichen. Also schon muss da nachjustiert werden und die, dann bringen die nicht mehr die Erträgnisse, die sie hatten. Ich weiß nicht, was da noch alles gibt. Und dann dauert das erstmal viel Zeit und Rumreiserei der Firma, die sich damit befasst, um die Dinge alle wieder zu justieren. Und jetzt wird das Erdgas auf einmal durch Wasserstoff ersetzt. Da heißt es auch, ja, Erdgas plus Wasserstoff 20% geht alles gut. Das glaube ich physikalisch, natürlich geht das gut. Aber wie das technisch gut geht, gut gehen heißt, ich bringe einfach nur jetzt einfach mal bei den 20% Wasserstoff zu bleiben. Ich mische einfach 20% rein ins Erdgas, schicke das durch die Pipeline in das Kraftwerk und das läuft. Dann läuft es gut. Da brauche ich nichts zu investieren und gar nichts. Ich behaupte aber zu wissen, auch wenn ich kein Kraftwerker und Maschinenbauer bin, das wird nicht funktionieren. Das wird man funktionieren machen, hinkriegen können. Den Ingenieur ist nichts zu schwören, ist ja dieser Spruch, ne? Vom Daniel Düsentrieb. Das wird man schon hinbekommen. Aber das dauert alles seine Zeit. Diese Leute, diese ungelernten Leute in der Politik, die verstehen einfach nicht, dass, lass mal bleiben, sonst schimpfe ich gleich wieder.
Kann Sie gut verstehen. Ich kann auch, neige auch manchmal dazu, dann immer zu sagen, ja, die Politiker. Aber Sie haben ja am Anfang unseres Gesprächs ja auch gesagt, richtigerweise, dass es wieder Studien vorgelegt werden, die eben wirklich zahlenfrei sind und heroische Annahmen treffen. Und die Studien glauben natürlich dann die Politiker und basieren darauf ihre Strategie. Also wir haben das Problem, zusammenzufassen, sie sagen im Prinzip, okay, wir brauchen ein Backup für Zeiten, wo eben Erneuerbare nicht ausreichen. Wir können auf Importe hoffen, aber eigentlich haben wir das Problem, dass unsere Nachbarländer, die ja auch dieselben Weg irgendwie gehen, dann, wenn wir Strom brauchen, wahrscheinlich auch Strom brauchen. Also die Tatsache importieren ist nicht so richtig sicher. Wir brauchen also ein Backup in Form von Wasserstoff, haben wir gerade festgestellt. Die Speicher haben wir gar nicht für den Wasserstoff, wir wissen noch gar nicht, wo er herkommen soll. Und jetzt haben wir gesagt, okay, wir brauchen noch Wasserstoff-Ready-Kraftwerke, die gebaut werden müssen, die aber natürlich dann, auch wenn sie gebaut worden wären, ja unglaublich teuer wären. Weil sie wären ja idealerweise geringer ausgelastet. Geringe Auslastung einer Anlage führt natürlich dazu, dass die pro Stunde sehr teuer ist.
Ja, das ist das Problem. Das finde ich auch so interessant. Man muss sich ja mindestens so viel Gaskraftwerke hinstellen, wie wir heute überhaupt an konventionellen Kraftwerken stehen haben. Eigentlich mehr. Ich hatte ja die Zahl genannt. 100 Gigawatt, ich mutmaße sogar, dass 140 Gigawatt dorthin gestellt werden müssen. Das ist eine gigantische Zahl, also auch im Vergleich zu heute.
Entschuldigung, nur zum Verständnis. Und zwar deshalb, weil die Kraftwerke in der Lage sein müssen, Deutschland zu 100% mit Strom zu versorgen, wenn der Wind nicht bläst, die Sonne nicht scheint und wir entgegen den Annahmen der optimistischen Studienautoren nicht auf Importe setzen können aus den Nachbarländern.
Ganz genau, nicht auf Stromimporte vor allen Dingen setzen können. Hm? Das sind Lückenbüßer, diese Kraftwerke, oder ich nenne das inzwischen Notstromaggregate, Notstromkraftwerke, weil die Volllaststundenzahl, die ich mal ausgerechnet habe, die liegt knapp bei 500 Volllaststunden. Normalerweise haben Gaskraftwerke heutzutage irgendwo bei 3.500 Volllaststunden, die laufen. Es gibt auch Zahlen, dass man 500 bis 800 Vollerstunden nur hätte. Das ist aber egal. Diese Zahlen bedeuten, dass derartige Gaskraftwerke über den Stromtarif also nicht bezahlbar sind. Man stellt ja praktisch Kraftwerke hin, die jetzt mal in übertriebener Sichtweise dauernd stillstehen und irgendwann mal plötzlich im Jahr anspringen, hoppala, für 2 Stunden, sage ich mal, was so nicht stimmt, das können auch mal 11 Tage sein oder vielleicht auch mehrere Wochen, kommt jetzt drauf an, wie man es ausrechnet. Hoppala, jetzt werden sie eingeschaltet und schwupps werden sie wieder ausgeschaltet. Die Mannschaft muss, egal wie das Kraftwerk gerade benötigt wird, immer vor Ort sein, die muss immer bezahlt werden, die Wartungsarbeiten müssen immer bezahlt werden. Es muss alles bezahlt werden wie in der Vergangenheit. Es werden immer die gleichen Kosten mindestens auftreten wie in der Vergangenheit, ja, ohne dass diese Kraftwerke was liefern. Und dann kommt man ja auf diesen genialen Gedanken, in Anführungszeichen, dann machen wir einen Kapazitätsmarkt. Dann muss der Kunde dafür bezahlen, dass wir ihm Leistung vorhalten. Gut, bei bestimmten Firmen wird das ja heutzutage auch so gemacht. Ist ja nicht ganz unüblich, dass man das macht. Aber dann kommt das nächste, okay, ich stelle mir vor, ich sitze da vor dem Gaskraftwerk, mein Haus ist vor dem Gaskraftwerk und es läuft nicht. Es läuft einfach nicht. Ich bezahle aber für dieses Gaskraftwerk diese Kosten, die das halt verursacht, auch Zinskosten und den ganzen Kram. Und gleichzeitig erzählt man mir, ich muss aber hochreaktiv jetzt reagieren, wenn trotzdem hier so, wenn ich da volatile Stromeinspeisungen habe, dann muss ich so einen flexiblen Stromtarif, das wird ja gerade eben gehalten, einen flexiblen Stromtarif oder volatilen Stromtarif bezahlen. Das ist doch irre. Ich habe einen grundlastfähigen Kraftwerkspark, der nichts tut, den ich aber bezahle. Und gleichzeitig soll ich für volatile Stromeinspeisung volatile Preise bezahlen. Das ist doch irre, wenn man sowas also sich allein vorstellt. Diese Art und Weise so vorzugehen zeigt, dass tatsächlich, wenn das so bleibt, wenn das so bliebe, ich hoffe, das ändert sich gedanklich, dann ist heute schon diese Energiewende gescheitert. Und man muss sagen, dass diese, wie heißt das Ding, vom Ministerium ist jetzt rausgekommen, die haben eine neue Strommarktstrategie oder sowas entwickelt, wo sie halt vorschlagen, einen speziellen Kapazitätsmarkt plus diese volatilen, flexiblen Stromtarife. Das zeigt mir, ach, jetzt läuft offenbar was schief mit der Energiewende. Also wenn ich volatile Preise habe, Strompreise habe, kommt ja noch dazu, dann ist das ja eine Art Energierationierung. Von hinten durch die Brust ins Auge wird dann energierationiert. Da weiß man zumindest wohl, als Volkswirt weiß man das so, Energierationierungen sind das Anfang vom Ende einer Wirtschaft. Also wenn das wirklich ernsthaft durchgehalten werden sollte, sind das typische Zeichen dafür, wir sind am Ende. Was ja so nicht stimmt. Technisch stimmt das nicht. Also wenn wir uns noch 100 Jahre Zeit geben für die Energiewende, behaupte ich sogar einer wie ich, ein bisschen skeptisch angehaucht bin ich da ja auch, weil es ja 2045 angeht sowieso. Aber dann könnte man das irgendwie hinbekommen, auch im internationalen Rahmen.
Ich meine, jetzt können wir natürlich, mögen jetzt die Befürworter der Energiewende Ihnen entgegenhalten, na ja, aber es ist doch gut, wenn die Nachfrage flexibilisiert wird. Also wenn die jetzt beide einfach Waschmaschinen haben und die programmieren, dass die nachts einfach laufen, beispielsweise. Ja. Also, oder es laufen, wenn die Sonne scheint.
Sagen wir mal, ich gehe es mal ein bisschen anders an, wie es normalerweise nicht gesehen wird. Wenn Sie mal heute sich anschauen, wie der Strombedarf so über den Tag ist, im Sommer und im Winter, das spielt jetzt keine Rolle, dann ist es immer so, dass ungefähr so zwischen 4 bis 8 Uhr steigt der Strombedarf um 20 Gigawatt an. Warum? Also heute, ja, im Jahr 2045 mit den Zahlen, die ich kenne, würde der dann um 30 bis 35 Gigawatt ansteigen. Und zwar muss er ansteigen. Er hat also nicht die Wahlfreiheit zu sagen, na, da warte ich mal ein bisschen und verschiebe das alles mal, weil ich dunkelblau habe. Er muss ansteigen um den Wert. Man kann da ein bisschen eingreifen, ist schon recht, aber nicht viel. Warum steigt der an und warum lässt sich das nicht verschieben? Das ist ein Erfahrungsgrundsatz. Der Mensch wacht, also derjenige, der das Geld reinbringt für die Energiewende, der wacht morgens auf, dass er tagsüber arbeiten kann. Der trinkt dann seinen Kaffee, die Firmen werden allmählich hochgefahren, die Lichter gehen an, im Winter natürlich dann noch mehr. Und irgendwann mal so um 10 bis 11 Uhr, dann ist das Maximum erreicht. Ja, wie wollen Sie das hinbekommen mit einer Strompreislenkung? Wo wollen Sie den Anstieg des Strombedarfs? Und der ist zwingend. Das ist der Unterschied zwischen Schlafen und Arbeiten, diese 20 Gigawatt oder künftig 30 Gigawatt. Sie können doch nicht sagen, dann schlafen wir ein paar Stunden weiter. Und wir machen das mal, wenn die Sonne im Winter ganz hell um 12 Uhr am Himmel steht oder sowas. Das ist doch Humbug. Ich meine, ich habe gelesen, es muss ja schon mal jemand eingeführt haben, ich glaube, Schweden haben das gemacht, Holländer weiß ich gerade gar nicht. Dann habe ich mal mir erlaubt, mit ChatGPT mal nachzufragen, wie zufrieden sind denn jetzt die Schweden mit dem Tarif und was sparen die denn ein? Ja, da kommen so Zahlen raus, ja, das sind schon sehr zufrieden. Hat mich gewundert, warum die zufrieden sind, dass sie so einen flexiblen Stromtarif haben. Sie würden nämlich 10% Energie einsparen. 10%. Also nichts. Insbesondere dann nichts, wenn man sieht, dass ja der Strombedarf, den wir heute haben, der soll ja um 50% erhöht werden, wegen Elektroautos und Wärmepumpen. Im Winter ist er ja noch überproportional höher, weil dann springen ja die Wärmepumpen bekanntermaßen erst an. Und die Elektroautos, wird auch gerne übersehen, müssen dann mehr nachgeladen werden, weil die halt für die gleichen gefahrenen Kilometer auch mehr Strom verbrauchen. Das ist im Winter nur mal so bei den Batterien. Ne? Wenn man das sich anschaut, dann fragt man sich, was soll? Das ist ein Spiel. Ja, das ist aber eine Energierationierung. Und das Einzige, was ich hier erkennen kann, dass die Leute hier erzogen werden sollen, wo gar nichts mehr zu erziehen ist. Ich stehe morgens auf, um auf ihr Waschmaschinenbeispiel zu kommen. Das macht meine Frau übrigens. Wenn meine Frau in den Keller geht, dann guckt sie, wird die Batterie gerade geladen von der Sonne. Wenn sie geladen wird, dann stellt sie tatsächlich ohne Smart Grid und so weiter, stellt sie dann die Waschmaschine an. Das funktioniert bei uns schon ähnlich. Aber jetzt stelle ich mir vor, ich stehe morgens auf und will mir meinen Kaffee kochen. Also das muss ja drin sein. Oder mittags wird gekocht, wenn ich dann zu Hause bin. Also wir sind als Rentner immer zu Hause, deswegen kochen wir mittags auch das Essen. Und abends will ich unbedingt, weiß ich nicht, wen ich dann im Fernsehen sehen will, wenn ich aufs Parlament gucke, will ich vielleicht irgendwelche Nachrichten aus dem Parlament sehen. Und jetzt geht der große Gong im Hause an. Mensch, der Stromtarif wird überschritten, den du mal eingegeben hast, dass du den überschreiben willst. Ja, dann muss ich schnell den Fernseher ausmachen, ja. Und alle Lichter ganz schnell. Oder wie stellt man sich das überhaupt vor, ja? Klar, mit der Waschmaschine geht das, mit der Spülmaschine geht das im Übrigen auch. Was dann aber noch passiert, obwohl das in Schweden, ich weiß auch warum, noch kein Problem sein soll, was noch passiert, kann man in der Studie nachlesen, ist das Folgende. Also es werden, alle Waschmaschinen werden ausgelassen, weil es ja kein Strom da, wir haben ja Dunkelflaute. Licht darf ich anmachen, aber nicht die Waschmaschine. Und auf einmal kommt der helle Gong und sagt, grünes Licht, jetzt macht mal alle Waschmaschinen an. Schwupps geht die ganze Straße und die ganze Stadt, sage ich mal, vielleicht mit ein bisschen Zeitversatz, geht ans Netz ran. Und was heißt das? Statt dass jetzt die Waschmaschinen zeitlich verteilt über den Tag und über die ganzen Tage arbeiten, schwupps gehen sie alle auf einmal ans Netz ran und schwupps kommen alle Sicherungen, weil ja das Netz ist ja gar nicht dafür ausgelegt, dass auf einmal so eine gewaltige Leistungsspitze genommen wird. In Schweden scheint das kein Problem zu sein. Da bin ich mir aber noch nicht wirklich sicher, warum das da kein Problem ist. Angeblich haben 50-60% der Leute haben da so einen flexiblen Stromtarif, mit dem sie so zufrieden sind. Wahrscheinlich glauben sie nur, die würden da was sparen. In der Wirklichkeit sparen sie wahrscheinlich gar nichts. Aber freuen tun sich, an irgendwas mitzuhören.
Ja gut, aber das Freuen ist ja generell bei der Energiewende ein ganz wichtiges Thema, dass man sich gut fühlt. Das merke ich auch immer wieder in anderen Diskussionen. Aber jetzt kommen wir nochmal auf Ihre Studie zurück. Also wir haben gesehen, es gibt Dunkelflauten. Wir haben gesehen, wir brauchen dafür eine Überbrückung. Und wir haben gesehen, dass was jetzt als Überbrückung angedacht wird, ist entweder völlig unrealistisch in der Umsetzung oder aber unglaublich teuer. Weil auch wenn Sie sagen, das soll der Staat zahlen, statt der Stromverbraucher, müssen wir natürlich eins festhalten, das Geld fehlt an anderer Stelle. Was würden Sie denn jetzt empfehlen, was wir machen sollten?
Also erstmal würde ich Experten ranlassen, die von Energiesystemen, zeitkonstanten Abläufen, von Großprojekten und so weiter wirklich Ahnung haben. Die Zahl der Leute wird ja auch immer weniger, aber es gibt noch welche. Dann in jedem Fall muss das Ganze gestreckt werden zeitlich. Also wenn man das so machen will, wie es auf dem Reißbrett hoffentlich irgendwann mal richtig draufsteht, dann kann man das nur finanzieren, wenn man das Ganze zeitlich streckt. Das ist das Gleiche, als ob ich mir ein Haus mit einem Arbeiter hinstellen will. Wenn ich 10 Arbeiter habe, kann ich 10-mal schneller in Anführungszeichen hinstellen, als wenn ich nur einen habe. Und so ist das in Deutschland auch, um die ganzen Sachen hinzustellen, installieren und so weiter. Wir haben einfach zu wenig Leute. Also selbst wenn der liebe Gott kommt und uns hier mit 100 Billionen Euro vollwirft, könnten wir das Ganze allein aufgrund von Personalmangel, Personalkompetenz und so weiter, oder weil die Leute sich über den Weg laufen, müssen ja wie ein Ameisenhaufen dann alles organisiert werden. Das lässt sich in der Zeit überhaupt nicht machen, was dahin geschrieben wird. Dann wird immer gesagt, ja, aber dann geht die Welt, verbrennt die Welt geht unter und so weiter, weil wir kommen ja über das 1,5 und 2 Grad Celsius Ziel. Ja, ich glaube, inzwischen hat sich rumgesprochen, dass dieses sogenannte 1,5 Grad Celsius Ziel im Jahr 2027, also in 3 Jahren, schon überschritten wird, wenn sich das Klima an die Klimamodelle hält. Das ist ja mal wichtig, dass das auch noch zusammenpasst. Ja, was heißt das? Ich brauche doch gar nicht mehr aufgeregt zu sein. Wir werden diese 1,5 Grad Celsius Marke reißen. Und im Jahr 2047 wird dann die 2 Grad Celsius Marke gerissen. Und dann haben wir einen Bruch hingestellt, einen Bruch an Energiewende und Energiesystem, einfach weil es pfuschig veranstaltet worden ist, für viel zu viel Geld am Ende wahrscheinlich auch noch. Und in der Welt geht gerade der Kohlendioxidausstoß pro Jahr noch einen Tuck höher. Da ist erst im Jahr 2050 das Maximum erreicht, zumindest mal nach allen Prognosen, die ich so kenne. Dann geht das vielleicht runter. Ja. Und dann hat die Welt sich die Zeit genommen, Kohlekraftwerke hinzustellen, Kernkraftwerke. Meinetwegen, bei uns ist es ja alles so teuer, in anderen Ländern ist es wohl nicht so teuer. Und wir haben uns hier einen Bruch hingestellt an Dingen, die mit Sicherheit so nicht funktionieren werden, weil sie völlig überstürzt und viel zu teuer hingestellt worden sind. Das ist so wie die Geschichte, wenn man Prototypen verkauft oder das erste Auto sozusagen, das man verkauft, das ist ja noch nicht zu Ende entwickelt. Dann heißt es Erprobung beim Kunden. Und diese Energiewende, das ist ein Energiesystem nach dem Motto, das erproben wir mal beim Kunden am offenen Herzen am besten. Also verlängern, das muss verlängert werden. Ich bleibe auch bei diesem Faktor Pi, also nichts 15 Jahre. In 45 Jahren, da kann man darüber reden, dass das alles umgesetzt ist. Das wäre übrigens auch die Planung gewesen, die das Wirtschaftsministerium noch aufgestellt hatte, kann man gut nachvollziehen, als der Dr. Altmaier noch Chef vom Wirtschaftsministerium war. Dann wäre tatsächlich, wenn man die Aktivitäten der Vergangenheit fortgesetzt hätte, wäre das Jahr, ich weiß gar nicht mehr, 2090 oder sowas herausgekommen als Zieljahr. Für die Anforderungen, die halt heute auch gestellt werden an die Energie.
Aber die Frage ist jetzt, dieser Neustart und diese Experten, jetzt nehmen wir mal an, Sie beraten jetzt diese Experten. Selbst fürs Jahr 2090, haben wir dann eine Zielstruktur Wind, Sonne, Speicher, Wasserstoffimport? Oder haben wir dann eine Zielstruktur Wind, Sonne, ein bisschen Speicher und ein Kraftwerkspark, der komplementär arbeitet? Also in Ihrer Studie sagen Sie, eigentlich sollten wir sofort aufhören mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien und sollten konventionelle Kraftwerke dazu bauen, einfach im Sinne von Auslastung und Kostenoptimierung. Ich würde nur ergänzen, wenn man dann noch darüber nachdenkt, dass sich das perspektivisch ja Carbon Capture und Ähnliches auch deutlich billiger wird, vielleicht wären das ja Möglichkeiten. Also ist es nicht so eine Frage der Zeit, sondern auch der Zielstruktur?
Das ist richtig. Also in der Studie habe ich das etwas, sage ich mal, zurückhaltend beschrieben, aber grundsätzlich ist es eindeutig so, lässt sich selbst aus Sicht eines einfachen Ingenieurs nur wirtschaftlich darstellen, wenn diese Kraftwerke, die wir zwingend hinstellen müssen, das ist keine Wahlfreiheit. Also wenn wir grundlastfähige Kraftwerke auch so betreiben, dass sie dann in Grundlast fahren können. Was das jetzt für Kraftwerke sind, ist noch was völlig anderes. Also Kernkraftwerke, wie Schweden das macht und andere, Frankreich sowieso. Und ich glaube, Belgien fängt jetzt auch an, Tschechien sowieso. Andere Länder sind noch zurückhaltend. Wen haben wir jetzt? Ungarn will das jetzt auch machen. Die haben das halt verstanden. Wir brauchen Grundlastkraftwerke, weil wir halt eine Grundlast haben. Die ist einfach da. Da kann ich nicht ein- und ausschalten. Da muss ich die Grundlast auch bedienen. Das geht mit grundlastfähigen Kraftwerken. Und da ist an erster Stelle heutzutage, was in Ländern zumindest mal, die noch das Know-how haben, machbar ist, Kernkraftwerke hinstellen. Man kann dann immer darüber reden, ob man begleitend dazu Gaskraftwerke, die dann also auch mit Wasserstoff betrieben werden, dazu stellt und so weiter. Das kann man alles von Fall zu Fall entscheiden. Oder Kohlekraftwerke mit CCS, Carbon Capture Storage. Auch das, selbstverständlich passt es da hinein. Wenn dann plötzlich bessere Batterien kommen, super, dann stellen wir bessere Batterien hin. Das sind ja auch steuerbare Kraftwerke. Das ist eigentlich ziemlich egal. Ich lasse das erstmal offen. Aber in dem Moment, wo jemand sagt, steuerbare Kraftwerke, die in Volllast durchlaufen, machen wir nicht, ist die Energiewende heute beendet. Und wie gesagt, an diesem neuen Strommarktdesign, Paradigmenwechsel wird das genannt, ja, also nicht mehr bedarfsorientiert, sondern angebotsorientierte Preise, ist ja irre eigentlich. Wir bauen ein Energieversorgungssystem hin, das uns mit Energie versorgen soll und nicht ein Energieversorgungssystem, wo wir den Kram abholen sollen, wenn er mal gerade da ist, die Energie. Das ist so Unsinn, sowas, ja. Also man braucht diese grundlastfähigen Kraftwerke in jedem Fall erstmal technologieoffen, egal was. Und wenn das halt alles möglichst schnell gehen soll, dann nimmt man sich natürlich die Sachen, die man hat am Anfang und das, was wir heute 100% verfügbar haben, technisch, auch erprobt. Das sind tatsächlich Kernkraftwerke, das sind Gaskraftwerke, das sind Kohlekraftwerke mit dann also auch zusätzlich mit CCS, da muss man ja auch nochmal drüber reden. Wie viel CO2 darf eigentlich vielleicht doch noch in die Atmosphäre hineingehen? Das ist ja alles das Kind mit dem Bade ausgeschüttet. So Extremalforderungen, davon muss man mal zurückgehen. Ich dachte auch mal, die Politik wäre dazu da, Kompromisse zu finden. aber nicht hier Extremalforderungen immer aufzustellen und gleichzeitig dem Ausland zu erzählen, dass eigentlich das Ausland uns zu liefern hat, weil bei uns sonst nichts läuft. Das kann doch nicht wahr sein, sowas.
Zum Abschluss möchte ich die Frage, ich meine, jetzt beschäftigen Sie sich schon längere Zeit damit. Sie haben die ganzen anderen Studien am Anfang auch zitiert oder die Kritik daran geäußert. Für wie wahrscheinlich halten Sie denn so einen Kurswechsel?
Naja, es steht ein gewisser Druck auf die Leute. Wir bekommen immer weniger das Gefühl, dass sie von einer klugen Politik geleitet werden. Und dann werden sich die Leute halt nach Politikern sehen, die aus ihrer Sicht klug oder klüger sind. Also aus meiner Sicht muss die Partei der Grünen sich 180 Grad drehen in ihren Ansichten, also vor allen Dingen, was die Energiewende angeht. Oder aber sie muss abgelöst werden und darf halt nicht mehr in Regierungsverantwortung hineinkommen. So sieht es ja nach meiner Auffassung zurzeit auf. Die Grüne Partei lässt sich auch nichts unversucht, um das weiter so zu betreiben, dass sie immer weniger Stimmen bekommt bei den Wahlen. Und dann gibt es eine gewisse Chance, sage ich mal, dass dann die vernünftigen Kräfte rankommen. Da gehören auch Nichtparteien drunter. Die Gewerkschaften müssen ja auch so langsam mal merken, dass ihnen die Klientel wegschmilzt, wenn da immer mehr Arbeitslose entstehen oder immer mehr Leute gehen ins Ausland und solche Geschichten mehr. Also die Fakten werden hier einfach die Politik brechen. Es sei denn, die Politik ist wieder mal so geschmeidig und passt sich den Fakten an.
Also läuft das ein super Schlusswort. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. Ich teile Ihre Einschätzung. Jetzt schauen wir mal, was passiert. Und vielleicht gibt es ja bei der nächsten Studie von Ihnen die Möglichkeit, das Gespräch mal wieder fortzusetzen. Vielen herzlichen Dank.
Ja, sehr gerne und vielen Dank. Hat mir Spaß gemacht.
Soweit mein Gespräch mit Professor Löffler. Eine weitere Folge zur Energiewende, eine weitere Folge mit Studien, die eindeutig zeigen, dass wir auf dem falschen Wege sind und wahrscheinlich eine weitere Folge, die, wenn sie gehört wird, dann doch ignoriert wird im Wirtschaftsministerium. Kommen wir zum Schluss nochmal auf den bereits zitierten Ralf Füchs von den Grünen zurück. In seinem Beitrag für Spiegel Online schrieb er auch Folgendes.
Die Grundzüge der heutigen Klimapolitik wurden unter politischen und ökonomischen Rahmenbedingungen entwickelt, die heute aus der Zeit gefallen sind. Bei aller Wachstumskritik setzten sie eine robuste, wettbewerbsfähige Wirtschaft und ein hohes Maß sozialer Sicherheit ebenso voraus wie ein stabiles System internationaler Zusammenarbeit. Fragen der Finanzierbarkeit spielten keine große Rolle. Fachkräftemangel war ein Fremdwort. Billiges russisches Erdgas sollte den Übergang von Kohle und Öl zu erneuerbaren Energien absichern. Ausgaben für Verteidigung schienen weitgehend obsolet.
Man kann und muss es noch klarer sagen. Nur wenn es einem zu gut geht, wagt man sich an ein solches Projekt, ohne überhaupt zu wissen, ob es funktioniert und was es kostet. Füchs spricht sich auch gegen die, wie er sagt, ingenieurhafte Vorstellung des ökologischen Umbaus der Industriegesellschaft aus. Also er ist gegen die Vorstellung, dass staatliche Planer bis ins Detail festlegen, wie dieser Umbau zu erfolgen hat und an welchen Stellschrauben gedreht werden muss. Füchs glaubt, man sollte auf den Markt setzen.
Eine klare Konzentration auf einen europaweiten, branchenübergreifenden Emissionshandel mit einem kontinuierlich sinkenden Volumen von CO2-Zertifikaten wäre eine kostengünstigere und zielführendere Strategie als eine Vielzahl von Detailregulierungen. Mehr Marktwirtschaft wagen gilt auch für die Klimapolitik.
Und das stimmt zu 100%. Doch in der Bundesregierung, im Bundeswirtschaftsministerium, bei den Grünen jagt man weiterhin Traumvorstellungen nach und hofft, nicht von der Wirklichkeit umzingelt zu werden, wie Robert Habeck es einmal ausdrückte. Ich fürchte jedoch, die Wirklichkeit hat uns bereits umzingelt und lässt sich nicht mehr weiter verdrängen. Bleibt mir, sehr geehrte Hörerinnen und Hörer, Ihnen erneut sehr herzlich fürs Zuhören zu danken. Ich freue mich wie immer auf Feedback, Fragen, Kritik und Anregungen und auf ein Wiederhören am kommenden Sonntag. Ihr Daniel Stelter.
BTO Beyond the Obvious featured bei Handelsblatt.